Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Viele Anlegerinnen und Anleger reiben sich verwundert die Augen. Trotz des Iran-Krieges, trotz blockierter Straße von Hormuz, gestörter Lieferketten, gekappter Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft, sprunghaft gestiegene Energiepreise und anziehender Inflationsraten. Oh Mann, das ist eine Menge. Ja, erreichten wichtige Aktienindizes kürzlich neue Rekordstände, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten. Und die Frage stellt sich, wie kann das sein und welche Lehren sollte man für die eigene Anlagestrategie daraus ziehen? Das wollen wir heute besprechen in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Mal direkt aus dem Bauch, wenn ich darf. Was sagst du denn dazu, dass wichtige Aktienmärkte vor kurzem neue Allzeithochs erreicht haben, obwohl es eben an so vielen neuralgischen Stellen lodert? Ölversorgung, Inflation, Wachstumsperspektiven und so weiter.
Ja, also du hast natürlich recht, das ist erstmal sehr verwunderlich und es ist schon eine verrückte Situation, keine Frage. Also wir haben, du hast es ja gesagt, eine ernste Krise im Nahen Osten und die Märkte feiern einen Rekord nach dem anderen. Also manche sehen das sogar als Beweis dafür, dass Märkte völlig irrational sind, alles andere als effizient. Aber Andreas, glaube mir, das ist ein Missverständnis. Wenn man sich nämlich die Marktbewegung etwas genauer anschaut, insbesondere auch historisch, dann sieht man, dass das, was aktuell passiert, gar nicht so ungewöhnlich ist und vor allem auch der sogenannten Markteffizienzhypothese gar nicht widerspricht.
Okay, da würde ich mal von ausgehen, dass wir da gleich noch tiefer drauf eingehen. Lass uns doch aber erstmal eine kurze Bestandsaufnahme machen. An welchen Märkten gab es denn überhaupt neue Rekorde, Karl?
Also wir haben wirklich an vielen Märkten neue Rekorde und da ist zum Beispiel der S&P 500 zu nennen, die Tech-Börse Nasdaq oder auch der Nikkei in Japan, aber auch der MSCI World. Und was ich ganz spannend finde, ich habe mir auch mal die Zahlen angeschaut, wie die sich seit dem Jahr 2020 entwickelt haben. Also immerhin zum Beispiel die Nasdaq ist um 227% nach oben gestiegen oder der Nikkei um 165% und selbst der MSCI World hat sich verdoppelt. Also du siehst, das sind schon echt spannende Entwicklungen und wir haben an einigen Börsen eben den Höchststand gesehen.
Ja, das sind natürlich wirklich beachtliche Stände und gerade die neuen Höchststände dürften viele überrascht haben, denn Karl, ja vor nicht allzu langer Zeit hieß es ja noch an vielen Stellen raus aus US-Aktien oder zumindest mal reduzieren, zum Beispiel zugunsten von europäischen oder deutschen Titeln.
Ja, das ist tatsächlich wieder mal ein schönes Beispiel dafür, was man von solchen Empfehlungen zu halten hat. Wer nämlich diesem Rat gefolgt ist und sein Depot vor einem Jahr weg von den USA in Richtung Europa umgeschichtet hat, hat ordentlich Performance verpasst. Seit Ende April 2025 hat der DAX nämlich um 6,5% zugelegt und der S&P 500 dagegen um 28%. Selbst wenn man den schwächeren US-Dollar mit einrechnet, wäre man innerhalb eines einzigen Jahres um knapp 20% in Rückstand geraten. Das Kuriose daran ist, dass der Hintergrund der damaligen Empfehlung ja nicht falsch war, nämlich die völlig unberechenbare Politik und die wilden, spontanen Aktionen des amerikanischen Präsidenten, insbesondere auch jetzt wieder mal ganz aktuell die andauernden Drohungen mit höheren Zöllen. Mit allen negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft, insbesondere auf den Dollar, die Inflation und das Wachstum, das kostet selbstverständlich Vertrauen. Alles andere wäre ja ein Wunder. Die Empfehlung raus aus den USA hatte also definitiv einen realen Hintergrund. Das heißt aber eben nicht, dass die Märkte so reagieren müssen, wie sich das viele Analysten vorstellen. Das ist definitiv nicht prognostizierbar. Bis dato ist die US-Wirtschaft allerdings, zumindest Stand heute, erstaunlich robust. Die Inflation ist zwar gestiegen, aber nicht so stark wie befürchtet. Dazu kommt, dass auch die Gewinnsituation der Unternehmen sehr positiv ist. Insbesondere haben sich die Befürchtungen, dass die berühmte KI-Blase platzen könnte, zumindest bisher nicht bewahrheitet. Sowohl die Tech-Unternehmen selbst als auch die Kurse sind stabil.
Also, da könnte man doch glatt konstatieren, den Märkten hat Trump bisher nicht geschadet, Karl. Ist er vielleicht sogar gut für die Börse?
Ja, du hast schon recht, bei der Aktienmarktentwicklung könnte man das fast glauben. Immerhin ist der S&P 500 seit der Amtseinführung Trumps Ende Januar 2025 gerechnet bis Anfang Mai um knapp 20% im Plus. Aber daraus nun abzuleiten, dass Donald Trump ein systematisch positiver Börsenfaktor ist, da wäre ich sehr vorsichtig. Meiner Meinung nach hat das mehr mit dem Zufall zu tun als mit Donald Trump. Denn wenn du aus dieser Wertentwicklung nur die 5 besten Handelstage herausrechnest, dann bleiben von den 20% plus nur noch 2,7% übrig. Und interessanterweise waren das alles Tage, in denen Trump mit irgendwelchen wilden, spontanen Aktionen, wie zum Beispiel die Aussetzung der Liberation Day Strafzölle, die Märkte bewegt hat. Ich finde, dass das eher ein starkes Argument ist, auch in turbulenten Zeiten investiert zu bleiben, als gezielt auf einen Donald-Trump-Effekt zu setzen. Denn wer traut sich heute schon zu, die nächste Aktion von Donald Trump zu prognostizieren?
Ja, ich jedenfalls nicht und ich glaube, du auch nicht. Und nee. Fakt ist nun mal, die USA sind nun mal die größte Volkswirtschaft der Welt und deshalb sollte man noch die Aktien dort nicht oder sogar nie abschreiben. Karl, du hast explizit die robuste Lage bei den Unternehmensgewinnen in den Staaten erwähnt. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären, erzählen und uns auch ein paar Zahlen mitbringen zu der Situation bei den Unternehmensgewinnen?
Ja, ist schon wirklich positiv. Die aktuellen Quartalszahlen der amerikanischen Unternehmen sind für mich einer der Gründe, warum insbesondere die US-Börse bisher so gut gelaufen ist. Denn diese Zahlen bilden die Auswirkungen des Iran-Krieges zumindest in Teilen schon mit ab. Und trotzdem sind per Anfang Mai rund 85% der Berichte besser als von den Analysten prognostiziert. Und das ist echt schon eine Ansage. Insgesamt konnten die S&P 500 Unternehmen ihre Gewinne im Durchschnitt um knapp 13% im Vergleich zum Vorjahresquartal steigern. Das ist in den letzten 6 Quartalen damit das 5. Mal, dass die Gewinne zweistellig wachsen. Das liegt natürlich zum einen an der amerikanischen Steuerpolitik, die US-Unternehmen massiv begünstigt. Es hat aber auch mit den höheren Zöllen zu tun. Die treffen vor allem ausländische Unternehmen, sprich internationale Konkurrenten der US-Firmen. Die waren gezwungen, die höheren Zölle auf ihre Verkaufspreise in den USA aufzuschlagen. Dadurch hat sich auch für viele US-Unternehmen die Möglichkeit ergeben, die Preise anzuheben, ohne Wettbewerbsnachteile befürchten zu müssen. Und das schlägt sich natürlich positiv in den Gewinnmargen nieder. Kurzfristig auf jeden Fall. Langfristig dagegen ist es eine zweischneidige Sache. Denn Wettbewerbsvorteile aufgrund von Handelsbeschränkungen machen Unternehmen auf Dauer satt und träge. Und dadurch verlieren sie langfristig an Innovationskraft und Produktivität.
Naja, und offenbar gilt das alles für Deutschland so nicht, zumindest nicht so in dieser Form, Karl. Denn der DAX hängt ja seit einiger Zeit deutlich zurück, wie du uns ja schon gesagt hast.
Ja, das ist richtig. Aber nach einer wirklichen starken Performance im Jahr 2025, Stand Ende April, ist der DAX seit Jahresanfang allerdings im Minus und liegt damit weit hinter den meisten internationalen Indizes zurück, die zwischen 5% und 20% zugelegt haben. Die letzten Monate haben gezeigt, dass die 40 Werte des DAX bei weitem nicht ausreichen, um eine ordentliche Diversifizierung sicherzustellen. In der Konsequenz bedeutet das dann, dass die Entwicklung des Indizes von relativ wenigen Werten abhängig ist. Und genau das ist seit Jahresanfang mit dem DAX 40 passiert. Für die relativ schwache Performance ist nämlich, natürlich nicht alleine, aber doch mit einem ordentlichen Anteil, das DAX-Schwergewicht SAP verantwortlich. Dessen Gewichtung ist von 15% auf 9% abgeschmolzen, was beim Verlust von rund 50% des Wertes seit Februar 2025 kein Wunder ist. Die Gründe sind ja bekannt. KI setzt das Geschäftsmodell von SAP massiv unter Druck und schürt Zweifel an zukünftigen Erlösen. Ein ähnliches Problem zeigt sich übrigens auch bei Rheinmetall. Die Aktie ist zwar mit einem Gewicht von aktuell 4% kein solches Schwergewicht wie SAP, hat aber trotzdem einen spürbaren Einfluss auf die DAX-Entwicklung. Nachdem Rheinmetall im letzten Jahr mit einem Plus von 150% noch eine der stärksten Aktien im Index war, zieht sie ihn mittlerweile nach unten. Immerhin hat sie von ihrem letzten Hoch rund 30% verloren.
Also alles in allem läuft's nicht schlecht an den Börsen. Und wenn ich dir so zuhöre, könnte man fast meinen, der Nahe Osten ist gar kein Problem für die Kapitalmärkte. Aber das kann doch eigentlich gar nicht sein, oder?
Da hast du absolut recht, Andreas. Das zu glauben wäre ein großer Irrtum. Nur weil die Aktienmärkte nicht so reagieren, wie sich das die meisten vorstellen, heißt das nicht, dass der Nahe Osten keine Rolle spielt. Wir wissen halt einfach nicht, wie sich die Märkte konkret verhalten. Umgekehrt heißt das, dass es jederzeit weitere Eskalationen und entsprechende Einbrüche geben kann. Vor allem dann, wenn sich herausstellen sollte, dass die Öl- und Gaszufuhr nachhaltig abgeschnitten bleibt. Aber für die Marktteilnehmer steht zurzeit offenbar im Vordergrund, dass es sich weder der Iran noch Donald Trump innenpolitisch leisten können, dass ihre Wirtschaft massiv unter die Räder kommt. In den USA stehen Zwischenwahlen an und bei denen spielt die Wirtschaft traditionell eine große Rolle. Und im Iran ist die wirtschaftliche Situation ohnehin eine einzige Katastrophe. Das war schon vorher so und durch den Krieg hat sich die Lage weiter verschlimmert.
Karl, können wir denn aus den bisherigen Entwicklungen etwas lernen und wenn ja, was?
Das ist ein guter Punkt, Andreas, denn das, worüber sich heute so viele wundern, ist historisch gesehen nicht so ungewöhnlich. Kriege im Nahen Osten hatten fast immer nur einen relativ kurzen Einfluss auf die Kurse. Nur zwei Beispiele dazu. Im Irakkrieg 2003 legte der S&P 500 im ersten vollen Jahr nach Ausbruch des Krieges um 25% zu, nach einem anfänglichen Rücksetzer von 6% bei Kriegsausbruch. Im Golfkrieg 1990-91 rutschte der Index zunächst um 11% in Minus und setzte dann nach dem schnellen Sieg der Koalition zu einer kräftigen Erholungsrallye mit zweistelligen Renditen an und hatte auch ein Plus von 25% ein Jahr später. Ein ähnliches Bild hatten wir in fast allen bisherigen Nahostkriegen. Eigentlich hätte man sich damals noch viel mehr darüber wundern müssen, wie stabil die Märkte letztlich waren, denn die Abhängigkeit von fossiler Energie war damals um ein Vielfaches höher. Heute dagegen ist der Anteil an erneuerbaren Energien deutlich angestiegen. Die Abhängigkeiten, die natürlich noch vorhanden sind, haben sich dadurch aber erheblich reduziert. Auch das dürfte dazu beigetragen haben, dass wir zumindest bisher noch keinen wirklich dramatischen Rücksetzer gesehen haben.
Es ist ja auch interessant in den letzten Jahren, Karl, dass die Börsen auf große Krisen am Ende doch immer wieder ziemlich gelassen reagiert haben. Ist ja eine Art Muster geworden, gerade auch im Corona-Crash erinnere ich mich. Der war ja natürlich ziemlich heftig und dann ging es danach relativ schnell oder sehr schnell sogar wieder nach oben. Siehst du das ähnlich und hast du dafür eine Erklärung?
Ja, aber von einem Muster zu sprechen, dann wäre ich noch ein bisschen vorsichtig, Andreas, denn das suggeriert ja wieder eine gewisse Vorhersehbarkeit der Entwicklung und die gibt es einfach nicht. Fest steht aber, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird und nicht die Gegenwart und da sind die meisten Marktteilnehmer offensichtlich immer nur optimistisch. Selbstverständlich können sie damit auch völlig falsch liegen, obwohl ich das persönlich nicht glaube, denn am Ende geht es für die Aktienmärkte immer noch darum, ob das globale Wachstum nachhaltig beschädigt wird oder ob es sogar zu einer tiefen Rezession kommt. Und das sehe ich Stand heute nicht. Und die Mehrheit der Marktteilnehmer offenbar auch nicht. Sonst wären die Kurse nicht da, wo sie stehen. Dazu kommt mittlerweile auch ein gewisser Gewöhnungseffekt. Corona, Krieg in der Ukraine, Inflationskrise, Krieg in Gaza, Israel, Zollchaos, jetzt der Iran, all das ist in den letzten 6-7 Jahren passiert. Und trotzdem sind die Aktienmärkte seit 2020 weltweit massiv angestiegen. Von daher glaube ich schon, dass die Anleger insgesamt gelassener geworden sind und weniger häufig panisch reagieren.
Na, immerhin, das müsste den Privatanlegern an sich ja Mut machen, aber trotzdem schüren Allzeithochs ja doch immer noch die bekannten Ängste. Also soll ich jetzt lieber aussteigen an diesem Allzeithoch oder abwarten, wenn ich an sich einsteigen oder nachkaufen will? Was sagst du dazu?
Das ist eine alte Angst, Andreas, am Hochpunkt einzusteigen und dann von einem nachfolgenden Kursverfall nach unten gezogen werden. Ich kann aber nur davor warnen, sich von dieser Angst davon abhalten zu lassen, zu investieren. Man muss sich nur klar machen, dass es immer auch negative Argumente und Szenarien gibt. Eine Situation, in der alle Rahmenbedingungen in Ordnung sind und alle der Meinung sind, dass man jetzt guten Gewissens einsteigen kann, eine solche Situation habe ich noch nie erlebt. Es ist immer irgendetwas nicht in Ordnung. Das heißt aber auch, dass es immer Propheten geben wird, die einen davor warnen, einzusteigen oder noch schlimmer, womöglich sogar dazu überreden, auszusteigen. Aber die unabhängige Finanzmarktforschung zeigt nun mal eindeutig, dass weder Allzeithochs noch eine schlechte Nachrichtenlage noch irgendwelche Katastrophenszenarien dafür wirklich triftige Gründe sind. Selbstverständlich kann man mit einem panikhaften Ausstieg auch mal richtig liegen. Das Problem ist also nicht, dass man den richtigen Ausstiegszeitpunkt verpasst, sondern das eigentliche Problem ist der Wiedereinstieg, denn der wird so gut wie immer verpasst. Übrigens ist den meisten auch gar nicht bewusst, dass Allzeithochs gar nicht mal so selten sind. Sie sind sogar eher die Regel als die Ausnahme.
Aha. Echt? Wundert mich ein bisschen. Ist auch eine interessante These, die du sicherlich untermauern kannst, oder?
Ja, du hast recht. Ich war auch überrascht. Aber es gibt zu diesem Thema ganz interessante Langfriststudien aus den USA. Und eigentlich ist es auch logisch, dass es immer wieder neue Höchststände gibt. Demnach, nach diesen Studien, waren auf Monats- und Schlusskursbasis gerechnet rund ein Drittel aller Kursstände Allzeithochs. Noch interessanter und für den Anleger relevanter ist das, was danach passiert ist. Denn die Wertentwicklung in den 12, 24 oder 36 Monaten nach einem solchen Allzeithoch waren insgesamt größer als 9% pro Jahr, also sogar leicht über den langfristigen Durchschnittswerten. Sophie, Andreas, zur Angst, in einem Allzeithoch einzusteigen und dann in ein Performance-Loch zu fallen. Also, du musst investieren.
Ja, und das immer. Das wissen wir ja auch, seit Klug Anlegen die Bühne betreten hat, Karl. Also, insgesamt wieder mal spannende Fakten und Einsichten. Was sollten unsere Hörerinnen und Hörer denn jetzt auf jeden Fall mitnehmen?
Als allererstes, sich von Meldungen Allzeithoch erreicht, wir stehen kurz vor einem Einbruch, nicht verrückt machen zu lassen. Und ganz grundsätzlich sollte man sich bei Anlageentscheidungen niemals von aktuellen Marktgeschehen leiten lassen. Entscheidend sind nach wie vor drei Punkte. Breite internationale Streuung, insbesondere kein zu starkes Gewicht auf bestimmte Einzeltitel, Regionen oder Segmente. Zwei, Aktienquote allein nach individuellen Zielen und Risikoneigung festlegen und vor allem nicht aufgrund der aktuellen Börsenlage oder irgendwelcher Prognosen spontan verändern. Und drittens, diszipliniert an seiner hoffentlich wohldurchdachten Anlagestrategie festhalten, auch und besonders in Krisen.
Das sollten wir tun, das werden wir tun, all diejenigen, die an den Börsen gern investiert sind und das auch in den kommenden Jahren so tun wollen. Karl, vielleicht noch zum Abschluss. Wir reden über Rekorde hier den ganzen Podcast über. Wo hast du denn zuletzt mal einen Rekord gebrochen? Und sag mir jetzt bitte nicht auf der Waage, als du raufgestiegen bist.
Zum Glück nicht. Ich bin auch sehr froh, dass ich da keinen Rekord zu vermelden habe. Aber ich schaffe es mal ab und zu ein paar Wochen auch ohne Alkohol auszukommen, obwohl ich gebe zu, mir schmeckt ein Gläschen Wein immer noch sehr gut, Andreas.
Es gibt mittlerweile übrigens auch sehr gute alkoholfreie Weine, habe ich mir sagen lassen.
Okay, dann schick mir mal einen Tipp.
Ja, mache ich gerne im Anschluss. Das gehört hier vielleicht nicht mehr her, denn wir sagen heute mal wieder herzlichen Dank, Karl Matthäus Schmidt, für diese spannenden Infos zur aktuellen Lage an den Kapitalmärkten. Und wer noch etwas mehr dazu erfahren möchte, wie man wichtige Anlageregeln in der Praxis anwendet, ja, der kann gern in die Folge 218 reinhören unter dem Titel Anlageprinzipien verstehen, wie wählen Sie die passende Anlagestrategie. Das ist die Folge 218. Das war's mal wieder für heute in diesem Podcast, der immer freitags alle zwei Wochen erscheint. Am besten abonnieren Sie uns direkt, um keine Folge zu verpassen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter, stellen Sie uns Fragen unter podcast@quirinprivatbank.de. Informieren Sie sich gerne, lesen Sie nach, beispielsweise auf www.quirinprivatbank.de. Da gibt's vieles nochmal zu dem ergänzend, was wir heute besprochen haben. Und für heute sage ich einmal mehr herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.